7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Am Mikrofon ist Detlef Friehe, Ihnen einen guten Tag. Je länger die Corona-Hysterie anhält, desto deutlicher wird, nur die AfD ist die Partei der Grundrechte, die Partei der Freiheit. Für alle. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland.
Wir wollen Freiheiten für alle. Wir halten die Einschränkung der Grundrechte für nicht akzeptabel und können uns deshalb mit Freiheiten nur für Geimpfte in keiner Weise anfreunden. Ja, ich gönne jedem Geimpften die Freiheit, aber gesellschaftlich wollen wir dabei bleiben, dass die Freiheit sozusagen unteilbar ist.
Ausgangssperren, Kontaktverbote, Berufsausübungsverbote, Geschäftsschließungen, Sportverbot. Es steht schlecht, sehr schlecht, um die Freiheit in Deutschland unter der Merkel-GroKo. Aus diesem Grund klagt die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag gegen das in aller Eile durch die Parlamente gepeitschte Infektionsschutzgesetz. Viele nennen es ein Ermächtigungsgesetz. Klageführer ist der AfD-Innenpolitiker Christian Wirth.
Herr Dr. Wirth, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz einfach, wenn es um Corona-Maßnahmen als solches geht. Sie haben jetzt eine Verfassungsbeschwerde bei dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erhoben gegen die Bundesnotbremse. Das war diese Notgesetzgebung, die Bundeskanzlerin Merkel durchgesetzt hat, um sozusagen die Länder an die Kandare zu nehmen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man genauso sagen. Das ist das vierte Änderungsgesetz zum Impfschutzgesetz, die Einführung des 28b. Um es etwas genauer zu sagen, aber Bundesnotbremsengesetz trifft es erstens ganz gut und zweitens verkürzt das Thema. Ja, es ist so, Merkel hat das auch offen geäußert, dass sie damit beabsichtigt und auch vollzogen hat, dass der Rechtsweg von den Verwaltungsgerichten in den Ländern aufgehoben wird. Also der Bundesbürger hat keinen Rechtsschutz mehr.
Das heißt nämlich für die Bundesbürger, die dagegen klagen wollen, sie können nicht mehr vor das Verwaltungsgericht ziehen in ihrem Bundesland und dann nachher zum Bundesverwaltungsgericht, sondern sie müssen direkt nach Karlsruhe gehen und vor den Bundesverfassungsrichtern. Das ist natürlich ein Riesenaufwand, den man als Hans und Franz nicht so einfach antreten kann.
Ja, zum einen ist es ein Riesenaufwand, zum zweiten ist es verfassungswidrig, weil unsere Verfassung eigentlich vom Föderalismus ausgeht und von der Gewaltenteilung. Das wurde ausgehebelt und wenn nur noch die Verfassungsbeschwerde besteht, muss man sich vor Augen führen, das ist ja kein ordentliches Rechtsmittel, wie gegen einen Bußgeldbescheid vorzugehen, sondern es ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf, also quasi ein Gnadenakt. Denn man hat keinen Anspruch, dass diese Verfassungsbeschwerde angenommen wird, sondern das Bundesverfassungsgericht hat das Recht, ohne Begründung die Annahme abzulehnen, also gar nicht in der Sache zu entscheiden. Das ist das große Problem in der Sache.
Das heißt im Klartext, ich kann gar nicht klagen. Ich habe kein Recht mehr auf eine richtige Klage.
Nein, der Rechtsweg ist abgeschnitten und ad absurdum geführt von Frau Merkel, ja.
Unter anderem geht es in der Bundesnotbremse natürlich auch um die Ausgangssperre. Und das ist ja wirklich bundesweit ein sehr, sehr spannendes Thema. Denn dass die Infektionstätigkeit nach 22 Uhr extrem zunimmt, das streiten ja mittlerweile selbst führende Ärzte und Virologen ab.
Ja, das ist einfach nicht mehr zu verstehen. Das ist also auch im engsten Sinne unverhältnismäßig, auch schon weder erforderlich noch angemessen. Und man kann es einfach nicht verstehen. Denn es wurde ja begründet, man wolle damit Ansammlungen von Leuten unterbinden. Ich klammer auf Partyszenen, Klammer zu, nennt man das heutzutage, was völliger Unsinn ist, weil das im 28.1 schon geregelt ist, Nummer 1. Und 28.2 regelt die Ausgangssperre. Und es ist nicht zu verstehen, warum ein verheiratetes Ehepaar nicht mehr nach 22 Uhr zusammen spazieren gehen darf, wenn es keinen Hund hat. Mit Hund darf man das. Das ist ganz erstaunlich. Und es ist nicht zu verstehen, das ist frauendiskriminierend, dass Frauen abends alleine spazieren gehen müssen, ohne in Bekleidung eines Mannes. Ich finde das schon hart.
Oder die Frau muss sich dann einen Hund anschaffen. Also zu verstehen ist das alles nicht mehr. Jetzt wird es alles noch viel, viel komplizierter. Wir sprechen jetzt darüber, dass Geimpfte und Genesene dürfen jetzt wieder raus, während Getestete nicht wirklich raus dürfen oder nicht alles wahrnehmen. Das wird doch mittlerweile ein undurchschaubares Wirrwarr, was da in den nächsten Tagen auf uns zukommt.
Natürlich, und das muss man sagen, haben die Ministerpräsidenten zu verantworten. Sie hätten gegen dieses Gesetz Einspruch einlegen können und vor den Einigungsausschuss gehen können. Haben sie nicht gemacht, auch unser Ministerpräsident im Saarland nicht. Der Herr Hans, der ein ganz vernünftiges Modellversuch gestartet hat. Sie haben ihre eigene Macht aufgegeben und jetzt muss man schauen, was bei rauskommt. Der 28b sieht vor in Nummer 6, dass Rechtsverordnungen erlassen werden können, können die Genesenen oder Geimpften mehr Rechte einräumen. Das wird diese Woche passieren, davon gehe ich aus, ist aber noch nicht passiert. Das heißt, jetzt die Lockerungen bei einer Inzidenz über 100 wären rechtswidrig.
Trotzdem laufen sie ja schon, beziehungsweise man hat sich ja gerade mit dieser Bundesnotbremse hat man sich ja vorgenommen, man wollte bundeseinheitlich agieren. Davon sind wir doch mittlerweile, aber wenn ich mir das angucke mit den Geimpften, Genesenen und so weiter, da sind wir doch mittlerweile meilenweit von entfernt, dass es da irgendwas bundeseinheitlich noch ist.
Ja, das ist richtig so. Weder das Gesetz klappt, noch die Gewaltenteilung klappt in diesem Lande noch. Also wenn das in Ungarn oder Polen passieren würde, was derzeit herrschende als Faktum ist, da würden die Presse hier aufschreien und sagen, das geht nicht.
Vielen Dank, Dr. Christian Wirth, Mitglied des Innenausschusses im Deutschen Bundestages für die AfD-Bundestagsfraktion 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Schon wieder muss die AfD gegen Merkels GroKo und für die Freiheiten aller Bürger vor Gericht ziehen. Corona-Zeiten sind keine guten Zeiten für die Freiheit und besonders schlecht steht es um die Meinungsfreiheit. Es scheint, als würde als einzige Meinung nur noch die der Regierung veröffentlicht. Vom Staatsfernsehen bis zur meist linken Tagespresse. Alle singen die gleiche, von Merkels Bundespresseamt ausgegebene Tageslosung. Besonders auffällig gerade bei den Anti-Corona-Impfungen. Während in den meisten Bundesländern kaum Impfstoff da ist oder es zumindest völlig unmöglich ist, Impftermine zu bekommen, überschlagen sich die Mainstream-Medien vor lauter Erfolgsmeldungen. Das Impfen käme in Schwung, nehme jetzt richtig Fahrt auf, immer mehr Impfungen, bald könnte man allen Impfungen anbieten. Alles Schlagzeilen verfasst nach dem Prinzip der DDR-Nachrichten. Alles ist schon gut und wird immer besser. Alle sind schon glücklich und werden immer glücklicher. Wie es real aussah hinter Mauer und Stacheldraht, wissen wir alle. Und neben den vernebelnden Staatsmedien erleben Tausende im Land täglich eine regelrechte Zensur. Wer in den sozialen Medien seine wahre Meinung kundtut, wird nicht nur gelöscht, sondern auch gemaßregelt. Immer öfter verwarnen Facebook, Twitter oder YouTube ihre Nutzer und zählen sie regelrecht an. Wenn du das noch einmal machst, schließen wir deinen Account. So macht man sich Menschen gefügig, denn die mühsam aufgebauten Fans und Follower zu verlieren, das kann und will sich kaum jemand leisten. Also wird der Protest stiller, er wird leiser und irgendwann verschwindet er ganz. Dann haben die Regierenden gewonnen. Das Volk schweigt, zahlt und wählt. Wählt natürlich nur die, die von den Staatssendern für eine Stimme empfohlen werden. Meinungsfreiheit unter Merkel, gibt es die überhaupt?
Die Meinungsfreiheit unter Merkel erinnert an die DDR. Man denkt dabei unwillkürlich an die Stasi-Methoden.
Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr. Wir dürfen nur noch arbeiten, Steuern abgeben. Ja, und sonst haben wir den Mund zu halten.
Meinungsfreiheit gibt es sicherlich. Jeder kann schließlich noch sagen, ohne im Gefängnis zu landen, was er möchte. Allerdings, wer das Falsche sagt, hat auch negative Konsequenzen zu erleiden, was die Meinungsfreiheit leider einschränkt.
Es finden Zensuren statt. Es werden Kritiker vom Verfassungsschutz überwacht.
Ja, das Ganze setzt sich ja auch im Netz fort, bei YouTube zum Beispiel. Es ist da auch schon gefährlich geworden, das überhaupt zu kritisieren, wie es Uwe Steimle gegangen ist, der dann vom Staatsfernsehen rausgeschmissen worden ist. Es verschwindet einer nach dem anderen.
Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist schon lange vorbei. Das ist ganz einfach so, oder was? Das sind die Medien, die stehen auf der Seite von der Regierung und es wird nur noch das erzählt, das, was sie erzählen dürfen.
Die Meinungsfreiheit in Deutschland wurde schon im Januar 2015 außer Kraft gesetzt.
Es ist nur verwunderlich, dass die Presse so dumm ist und das Spiel mitspielt.
Positives über der AfD hört man doch gar nicht. Weder im Radio noch im Fernsehen noch irgendwo. Ne? Das hat die Merkel doch unterbunden.
Und dabei ist es die AfD, die sich in allen Bereichen für die Meinungsfreiheit einsetzt. In den sozialen Medien, im Netz allgemein. Und darüber wollen wir in dieser Woche der Meinungsfreiheit jetzt reden. Mit Joanna Kotar, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und digitalpolitische Sprecherin unserer Bundestagsfraktion. Frau Kotar, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Das Netz, die sozialen Medien wurden ja einst dafür gefeiert, dass jeder frei seine Meinung sagen darf. Das ist aber längst nicht mehr so, oder?
Nein, das ist schon lange nicht mehr so. Also die Zensur hat in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern überall in der westlichen Welt, wo die Plattformen angeboten werden, schon längst Einzug gehalten. Da arbeiten meist Regierungen und Plattformbetreiber wirklich Hand in Hand, damit die freie Meinungsäußerung im Internet unterdrückt wird. Gerade in Deutschland ist das besonders auffällig. In Deutschland haben sich die Diskurse verlagert. Wir hatten früher nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Wir hatten die Leserbriefe an die Zeitungen und mehr nicht. Mittlerweile können sich die Menschen im Internet treffen, verabreden, sich austauschen, Alternativen finden. Und das ist der Bundesregierung natürlich ein Dorn im Auge und deswegen setzt sie alles daran, das zu unterbinden. Wir haben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir haben das Hasskriminalitätsgesetz, wir haben die Uploadfilter, die jetzt kommen. Alles Mittel und Wege, um die freie Meinungsäußerung im Internet zu unterdrücken, um die User einzuschüchtern. Gerade auch Weiterleitungen von Beiträgen, die eventuell straffällig sind, an das BKA, dienen zur Einschüchterung der User. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir hier in Deutschland haben.
Besonders perfide ist ja, dass viele Anbieter von sozialen Medien jede unterdrückte Meinung mit den Nutzungsbedingungen begründen. Da werden Posts oder Videos gelöscht, weil sie, so wird das den Nutzern lapidar mitgeteilt, gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Und wem das öfter passiert, dem wird nicht selten der gesamte Zugang zu diesem Netz versperrt. Die Posts können völlig legal gewesen sein, sie haben nur dem Anbieter nicht gefallen. Ist das in Ihren Augen Zensur?
Ja, selbstverständlich ist das in meinen Augen Zensur. Wir müssen uns mal anschauen, was mit Donald Trump passiert ist. Die Netzwerke haben demonstriert, dass sie mächtiger sind als der Präsident der Vereinigten Staaten, indem sie seine Accounts gesperrt haben und ihm die Möglichkeit zum Kommunizieren genommen haben. Und es ist tatsächlich auch in Deutschland so, dass sie kaum noch etwas schreiben können, was die Netzwerke dann nicht kritisieren, wenn es regierungskritisch ist, wenn es sich Corona-kritisch zum Beispiel äußert. Aber auch ganz einfache Aussagen wie die doofen Deutschen ist mittlerweile Hassrede und wird gesperrt. Gedichte von Heinrich Heine werden gesperrt. Anscheinend ist er auch ein Hassprediger. Oder die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Da sieht man, wie weit das geht, weil die automatische Filter einsetzen, um Hassrede zu entdecken. Und diese automatischen Filter, die funktionieren natürlich nicht richtig. Und dementsprechend wird die Meinungsfreiheit ganz massiv beschnitten auf den verschiedenen Plattformen, auch durch die sogenannten Faktenchecker, die sie einsetzen. In Deutschland ist das zum Beispiel Korrektiv. Alles, was nicht politisch korrekt ist, ist dann plötzlich falsch oder Hassrede und wird gelöscht und gesperrt. Und dem müssen wir uns ganz dringend entgegenstellen.
Fest steht, es muss auch im Netz Grenzen geben. Nicht alles, was sagbar ist, sollte gesagt werden. Stimmen Sie damit überein? Und wo würde die AfD eine Grenze ziehen?
Ja, selbstverständlich stimme ich damit überein. Das, was im normalen Leben strafbar ist, im analogen Leben, ist im digitalen Leben genauso strafbar. Das Strafgesetzbuch gilt auch da. Man kann nicht einfach Leute im Internet beleidigen und glauben, es passiert einem nichts. Wenn sie mich auf der Straße beleidigen, kann ich sie anzeigen. Wenn sie mich im Internet beleidigen, kann ich sie anzeigen. Und das ist auch gut so. Wichtig ist aber, dass ein Gericht Recht spricht und nicht die Plattformbetreiber. Im Moment hat die Regierung die Rechtsprechung outgesourced und Facebook ist quasi Ankläger, Richter und Henker in einem, und das darf natürlich nicht sein in einem Rechtsstaat.
Fassen Sie doch für uns und die Hörer dieses Podcasts bitte die Position der AfD in aller Kürze zusammen. Wie erreichen wir eine Netzkultur, die offen ist für alle Meinungen und frei von willkürlicher Zensur durch die Betreiber?
Ich bin der Meinung, dass die Plattformen zu dem zurückkehren müssen, was sie ursprünglich mal tatsächlich waren, nämlich soziale Plattformen, die nur zum Austausch der Bürger mal da waren. Da haben sich die Netzwerkbetreiber eben nicht eingemischt. Sie hatten keine Faktenchecker. Sie haben nicht irgendwie redigierend in die Posts eingegriffen. Sie haben die Leute nicht gesperrt, wenn sie die falsche Meinung hatten. Und genau dahin müssen wir wieder zurückkommen. Wenn die Plattformbetreiber glauben, sie können die User gängeln, sie können ihnen vorschreiben, was sie zu schreiben haben, oder sie können sie willkürlich löschen, weil ihnen das Geschriebene nicht gefällt, dann müssen sie aber auch als Medien eingestuft werden. Dann haben sie eine Verantwortung für die ganzen Posts, die in ihren gepostet werden. Und wenn man dafür haftbar gemacht wird, dann ist es natürlich auch teuer für die Plattformbetreiber. Also sie müssen sich aussuchen, möchten sie tatsächlich nur Plattform sein oder Medien? Und wenn sie Medien sind, dann müssen wir auch solche als solche behandeln. Und wichtig ist mir auch, dass sich die Kultur im Internet ändern muss. Diese Shitstorm-Kultur, die wir haben, diese Beleidigungen, die mittlerweile an der Tagesordnung sind. Auch der politische Gegner wird ständig auf unterstem Niveau angegriffen. Ich glaube, da sind wir alle in der Verantwortung, dass das aufhören muss und wir zu einem zivilisierten Umgang miteinander kommen und uns dann einigen können. Diejenigen, die tatsächlich über die Stränge schlagen, auch im Internet, die werden dann dem Richter für geführt. Die bekommen dann eine Strafe, die sie verdienen. Und ansonsten wäre es schön, wenn wir alle sehr viel höflicher miteinander im Internet umgehen. Und da könnten auch die Altparteien mal einen Anfang mitmachen, indem sie sie die AfD nicht immer so ausgrenzen und bis aufs Messer bekämpfen wollen, wie Herr Laschet sagt, weil das ist klar, was das bewirkt und was die User denn im Internet dann damit anstellen und das immer weiter eskalieren, das muss aufhören.
Meint Johanna Kotar, die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Sie ist auch Mitglied des AfD-Bundesvorstandes und engagiert sich sehr für die Meinungsfreiheit im und auch außerhalb des Netzes. Schönen Dank, Frau Kotar.
Vielen Dank.
Über diese Woche der Meinungsfreiheit und wie nur die AfD sich für zensurfreie Medien und neutrale Berichte einsetzt, spricht jetzt auch unser AfD-Hauptstadtreporter Tobias Weber mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla.
Herr Chrupalla, Deutschland über ein Jahr nach der Corona-Verordnung, nach dem Lockdown. Das heißt, nicht nur die Bewegungsfreiheiten in Deutschland sind massiv eingeschränkt weiterhin, sondern auch die Meinungsfreiheit ist tatsächlich auf der Strecke geblieben.
Absolut. Also ich mache mir wirklich auch Sorgen mittlerweile um Deutschland. Grund- und Freiheitsrechte, aber auch die Meinungsfreiheit, wie Sie es gerade sagten, sind eingeschränkt. Wir erleben es ja immer mehr, auch in den Medien, in vielen in Darstellungen, die wir überall mittlerweile wahrnehmen, dass hier wirklich Grundrechte und Meinungsfreiheit ausgesetzt werden, beziehungsweise auch immer mehr in die Diskreditierung gehen, in die Verleumdung. Und das macht mir schon große Sorgen.
Beispiel Berlin am 1. Mai gab es eine Veranstaltung von Linken mit 10.000 Teilnehmern. Da gab es 190 Festnahmen. Dann gab es eine Veranstaltung von ungefähr 300 Corona-Kritikern. Da gab es dann 60 Festnahmen. Wenn man sich das prozentual anguckt, das stimmt doch vorne und hinten nicht. Wenn dann Teile der Berliner Innenstadt rechtsfreier Raum sind und es passiert nichts, weil Linke demonstrieren.
Ja, vor allem, sage ich mal, wo Gewalt ausgeübt wird, egal von welcher Seite, ist ganz klar, muss der Staat reagieren, muss man natürlich auch dort, müssen Gerichte und auch Polizei reagieren. Aber natürlich sieht man immer wieder, dass gerade Linke und Linksextremisten den 1. Mai für ihre Schandtaten nutzen, das halbe Land in Schutt und Asche legen, in Städten randalieren. Und da muss eben wirklich durchgegriffen werden. Und hier, sage ich ganz ehrlich, ist auch der Staat auf dem linken Auge absolut blind. Und das zeigt ja auch der aktuelle Bericht des BKAs, was Linksextremismus angeht.
Genau, der ist gerade veröffentlicht worden und demnach gibt es einen absoluten Anstieg von rechtsextremen Taten und die Linken werden gar nicht erwähnt.
Die Linken werden nicht erwähnt. Prozentual haben die Linken aber einen Zuwachs, also die linksextremistischen Taten von 45%. Nochmal, Extremismus aller Couleur, links, rechts, aber auch natürlich islamistisch begründet, muss bekämpft werden. Aber auch der Linksextremismus, auch hier muss der Staat endlich reagieren und hier diesen Taten auch die Aufklärung geben. Wir erleben immer mehr, dass die Aufklärungsrate in diesem Bereich bei um die 4,4% ist. Also Brandanschläge, die verübt werden, aber natürlich auch politisch motivierte Anschläge auch auf unsere Politiker der AfD nehmen ja immer mehr zu. Auch hier fordern wir wirklich, dass hier der Staat reagiert und dass hier die Aufklärungsquote auch endlich erhöht wird und mehr Intensität in die Aufklärung gesteckt wird.
Was ich sehr spannend fand von Horst Seehofer, dem Bundesinnenminister, dass er den Islamismus gar nicht weiter erwähnt hat in der Vorstellung des Jahresberichts der politisch motivierten Kriminalität, weil durch Corona die nicht mehr stattfindet. Das stimmt vermutlich so nicht.
Ja, na gut, das muss man sich nochmal genau anschauen, inwieweit das im Prinzip in diesem Bericht nicht gewürdigt wurde. Wir wissen aber alle, dass dieses Problem nicht behoben ist. Also auch das erleben wir ja immer mehr, dass auch dieses Phänomen, ich will es nicht so auch bezeichnen, dass das im Prinzip noch nicht gewürdigt ist. Also wie gesagt, Extremismus à la Couleur, da muss sich wirklich auch der Staat, was den Linksextremismus, aber auch den islamistischen Terror und Extremismus angeht, wesentlich mehr Kompetenz reinbringen und auch diese Aufklärung mehr vorantreiben.
Es geht leider Gottes nicht nur um die Einschränkung der Meinungsfreiheit, es geht leider Gottes auch um die Einschränkung von Richterfreiheiten. Ich erwähne da nur den Fall Weimar.
Und da sieht man eigentlich im Fall Weimar, wie hier doch mittlerweile die Unabhängigkeit der Judikative in Frage gestellt wird. Und das macht mir, wie gesagt, große Sorgen, denn das sind ja doch bedenkliche Einschüchterungsversuche von Richtern, die dann mit einer Hausdurchsuchung bedacht werden. Also das macht mir schon große Sorge, inwieweit hier wirklich noch Richter und auch die Judikative in diesem Land frei ist. Und da muss man wirklich aufpassen, dass wir hier nicht in die Zentralstaatregelung kommen, dass hier immer mehr der Staat regiert und nicht die Gerichte.
Ein weiteres Thema, das jetzt in der kommenden Woche auf uns zukommen wird, ist natürlich, sollen Geimpfte und Genesene bevorteilt werden, sollen sie ihre Bürgerrechte wieder zurückbekommen? Das ist ja kein Vorteil, das ist ja die Rückgabe der Bürgerrechte. Wie steht die AfD dazu?
wie gesagt, Grund- und Freiheitsrechte ist kein Gnadenbrot für irgendeine Klientel. Und das muss man hier auch deutlich sagen. Auch das ist natürlich in dieser Form die Impfpflicht durch die Hintertür, wenn man Privilegien Genesenen, aber auch Geimpften geben möchte. Und das kritisieren wir ganz massiv, dass natürlich dieses für alle gilt. Die Frage ist auch, wie will man das eigentlich praktikabel gestalten? Ja, also hat jeder dann einen Ausweis um Hals hängen und muss beweisen, was er ist, ob er genesen ist, ob er geimpft bereits wurde. Es gibt ja wirklich auch in diesem Fall, wenn man mal in die Tiefe geht, wie will man eigentlich beweisen, dass man nicht Corona hatte? Vielleicht hatten wir es auch schon und wissen es bloß nicht, weil es ist ja der größte Anteil derjenigen, die sich mit Corona auch infiziert haben, hatten keine Symptome. Also von daher wird das absolut schwierig. Deswegen Grund- und Freiheitsrechte gelten für alle.
Aber auch der Bundesrat wird bei den Vorteilen für Geimpfte wird wieder mitmachen.
Ja gut, das hat sich ja im Prinzip gezeigt. Auch die Ministerpräsidenten haben zwar kritisiert, dass hier der Föderalismus ausgehoben wurde, aber haben alle zugestimmt im Bundesrat. Das hat mich schon überrascht, als die Bundesnotbremse am 22. April im Bundesrat beschlossen wurde, am 21. ja im Bundestag. Also die Länder nehmen sich immer mehr die Kompetenzen, lassen sich immer mehr die Kompetenzen wegnehmen. Und das ist schon eine Entwicklung hin zu einem Zentralstaat, wie ich es erwähnt habe. Und das macht mir eben große Sorge, dass hier der Bundesrat wirklich wesentlich aktiver sein muss und auch seine eigenen Rechte wesentlich mehr in den Vordergrund stellen sollte.
Die Bürgerrechte wieder zurückgeben, die Meinungsfreiheit garantieren. Was wird die AfD tun, damit das tatsächlich wieder Realität wird in unserem Land?
Nun, wir machen ja genau auf diese Probleme aufmerksam und mittlerweile sieht man ja, dass im ganzen Land auch doch eine Diskussion beginnt, inwieweit diese Aushebelung auch fortgesetzt wird. Wir erleben es gerade, dass man jetzt mittlerweile von dem Klimanotstand spricht und dass man eigentlich diese ganzen Gesetzgebungen, die man getroffen hat, was mit Corona im Zusammenhang jetzt gemacht hat, dass das als Blaupause benutzt wird für die nächste Rettung des Klimas. Und das macht mir, wie gesagt, große Sorge, also dass diese Notstandsregelungen, die ja getroffen wurden, dass die mittlerweile zum Dauerzustand werden und dass wir uns daran gewöhnen sollen und wollen. Und da sage ich ganz ehrlich, als AfD wollen wir das nicht. Deswegen werden wir dagegen kämpfen und werden für unsere Freiheit und für unsere Bürger und auch für unsere Grundrechte kämpfen.
Vielen Dank, Tilo Chrupalla, 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast AfD. Ich bin Tobias Weber.
Qualität statt Quote. Die AfD will keine Quotenfrauen. Die AfD setzt darauf, dass Frauen, die es wirklich wollen und wirklich können, sich jede Position erstreiten können, die sie wollen. Ob in der Politik, der Wirtschaft oder der Gesellschaft. Linke und Grüne sind da ganz anderer Meinung und wollen die Gleichstellung in allen Bereichen der Gesellschaft durchdrücken. Gleichstellung ist nicht Gleichberechtigung. Gleichstellung ist falsche Gleichmacherei. In Sachsen droht jetzt eine grüne Ministerin mit einem Gleichstellungsgesetz. Wie die AfD das verhindern will, hören Sie im zweiten Teil von 7 Tage Deutschland nach den Nachrichten aus den deutschen Ländern jetzt. Mecklenburg-Vorpommern, Integrationsbeauftragte spaltet die Gesellschaft. Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung Rim Alibali Radovan will die Regelungen zur Integration von geduldeten illegalen Flüchtlingen verändern. Demnach sollen Geduldete in Ausbildung und Beschäftigung bessere Chancen und Sicherheiten bekommen, bestehende Ausbildungen zu Ende bringen zu können. Dazu erklärt der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Thomas de Jesus Fernandez.
Integration ist eine Bringschuld der Personen, die unserer Leitkultur folgen wollen. Personen mit temporären Schutztiteln müssen per se nicht integriert werden. Die Initiative der Integrationsbeauftragten der Landesregierung destabilisiert unsere Gesellschaft demnach weiter und kommt in Zeiten der Corona-Verwerfung zu völlig falschen Zeit. Es ist ein regelrechter Affront gegenüber allen Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern. Zudem ist der Vorstoß eine Einladung für illegale Migranten, die Lohnkonkurrenz im Niedrigsektor weiter zu verschärfen. Wir als AfD sagen ganz klar, Duldung heißt Ausreisepflicht. Geltende Gesetze der Beschäftigungsduldung sind insbesondere vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktentwicklung in der Corona-Krise viel zu weit gefasst. Wer wirklich Potenziale hat, kann legale Wege zur Einreise nutzen und dann auch eine Beschäftigung finden.
Berlin, wenn alles nichts hilft, muss alles auf. Nach 6 Monaten Lockdown mit Impfchaos, endlosen Politikerkonferenzen und immer neuen, aber nicht überzeugenden Ideen, wie man der Pandemie Herr werden könne, stellt die AfD-Fraktion Berlin fest, kaum etwas von dem, was der rot-rot-grüne Senat versprochen habe, sei eingetreten. Die Fraktion bringt es so auf den Punkt, wenn alles nichts hilft, muss alles auf. Der Fraktionsvorsitzende Georg Pazderski.
Fakt ist, Deutschland hinkt in der Frage der Öffnung wieder einmal anderen Ländern hinterher. Italiener, Niederländer, Griechen, Österreicher, Franzosen, sie alle sind wesentlich dynamischer. Deshalb beginnen wir heute als Fraktion unsere Kampagne »Wenn alles nicht hilft, muss alles auf«. Denn wir vertreten hier im Abgeordnetenhaus alle Berliner, die unter Corona und dem Lockdown leiden, ohne dabei der parlamentarische Arm von irgendjemand zu sein. Wir setzen uns hier im Parlament für alle ein, die wegen der Corona-Maßnahmen Existenzangst um ihren Arbeitsplatz und ihren Betrieb haben. Wir setzen uns für alle ein, die wollen, dass Schüler eine gute Bildung bekommen. Wir setzen uns für alle ein, die mit Sorge die wachsende Staatsverschuldung sehen. Und wir setzen uns im Parlament für alle ein, die wieder zu ihrem ganz normalen Leben zurückkehren wollen.
Sachsen, Tierwohl und regionale Produkte stärken. Die AfD-Fraktion hat im Sächsischen Landtag den Antrag gestellt, Regionalität und Tierwohl stärken, Rahmenbedingungen für die sächsische Fleischwirtschaft verbessern. Dazu meint der tierschutzpolitische Sprecher Thomas Prantl, viele Bürger wünschten sich mehr hochwertige Nahrungsmittel aus ihrer Region. Dabei rückten das Tierwohl und die umweltschonende Herstellung in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Quälend lange Tiertransporte zu zentralen Billigschlachtstätten stünden besonders in der Kritik, denn aus Sachsen würden Rinder sogar bis nach Marokko und in den Libanon gefahren. Die AfD fordert die Staatsregierung auf, sich auf EU-Ebene für ein Verbot von Schlachttiertransporten in EU-Drittstaaten einzusetzen. Zudem solle eine Begrenzung der Transportzeit von Schlachttieren auf 5 Stunden erreicht werden. Dafür solle sich die Landesregierung auf Bundes- und EU-Ebene engagieren. Kürzere Transporte ließen sich nur umsetzen, wenn in Sachsen regionale Schlachtkapazitäten reaktiviert oder neu angesiedelt würden. Der Freistaat brauche nicht nur dringend einen neuen Schlachthof, sondern auch mobile Möglichkeiten zur Schlachtung. Thüringen, Millionensummen für erfolglose Konzepte zur Integration von Flüchtlingen und Migranten in den Arbeitsmarkt. Von 2015 bis zum Ende dieses Jahres wird die Ramelow-Regierung fast 31 Millionen Euro für die Förderung der Integration von Flüchtlingen und Migranten in den Arbeitsmarkt ausgegeben haben. Allein für einen Modellversuch in einem Autohaus in Nordhausen hatte die Landesregierung 74.000 Euro zur Verfügung gestellt. Von 17 Migranten, die zu Kfz-Mechatronikern ausgebildet werden sollten, schlossen nur 6 die Ausbildung ab. Abbrecherquote fast 65%. Für reguläre deutsche Ausbildungsklassen in dieser Branche lag die Quote lediglich bei um die 15%. Die Landesregierung spricht trotzdem von einem Erfolg. Tosca Kniese, wirtschaftspolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion, sagt, die horrenden Ausgaben für den verzweifelten Versuch der Landesregierung, wenigstens ein paar Flüchtlinge und Migranten in Arbeit zu bringen, verdeutlichten zweifelsfrei, dass es sich bei der Mehr von den einwandernden Fachkräften um einen politischen Betrug handele. Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass die Summe von fast 31 Millionen Euro lediglich die Spitze des Eisbergs der Gesamtkosten der Flüchtlings- und Migrationskrise widerspiegelte. Anstatt ungeeignete Flüchtlinge auf Kosten der Steuerzahler für den deutschen Arbeitsmarkt zurechtbiegen zu wollen, bräuchte Deutschland eine solide Fachausbildung für die eigenen Jugendlichen und eine zeitnahe Rückführung aller abgelehnten Migranten. Schauen Sie bei uns vorbei im Internet jederzeit unter afdkompakt.de. Da finden Sie mehr Nachrichten aus den Landesverbänden und den Landtagsfraktionen der Alternative für Deutschland. Soweit unser Nachrichtenüberblick in 7 Tage Deutschland für heute. Am Mittwochabend haben wir uns wieder mit Ihnen zu 7 Tage Deutschland, das Gespräch zum Podcast, auf dem Telegram-Kanal im Brennpunkt getroffen. Unser Gast im Sprachraum war diesmal Joachim Paul, Mitglied des AfD-Bundesvorstandes. Außerdem sitzt er für die AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz und ist dort medienpolitischer Sprecher. Er ist federführend beim Projekt Grundfunk, das inzwischen auch Bestandteil des AfD-Wahlprogramms ist. Damit soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf seine Kernaufgaben verschlankt werden. Die GEZ könnte dann ganz wegfallen. Joachim Paul.
Wir wollen eine Reduzierung von ARD und ZDF auf nur 10%, also um 90%. Wir wollen, dass die dass der Rundfunkbeitrag als Zwangsbeitrag völlig entfällt, und zwar ersatzlos. Und wir wollen eine Programmschärfung, also der Grundfunk, der dann übrig bleibt, soll die Medienlandschaft ergänzen, indem er eben das sendet, was die Privaten nicht können oder wollen. Das heißt Dokumentation, Bildung, Kultur und vor allen Dingen auch als Schaufenster der Regionen sich bewährt. Das heißt also, alle die Dinge zeigt, die sonst unter den Tisch fallen. Wir wollen eben die Regionalstudios erhalten. Das heißt, Deutschland ist ein föderales Land. Das heißt, wir wollen gerade, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der dann übrig bleibt, der Grundfunk, sich mit regionalen Themen befasst. Regionaler Sport, regionale Kultur, regionale Politik.
Die Öffentlich-Rechtlichen, so das Grundfunkprinzip, sollen nicht die Privaten nachmachen und mit ihnen um die Einschaltquote in Konkurrenz treten. Die Grundfunksender sollen sich ums Regionale kümmern und für die Hörer und Zuschauer zum Heimatsender werden.
Ich komme ja aus einem Land, in dem der Karneval eine große Rolle spielt. Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da gibt es Karnevalszüge. Da kommen tausende Menschen zusammen, um sich das anzuschauen. Das macht natürlich für Private keinen Sinn, einen Karnevalszug zu übertragen. Aber solche Ereignisse, kulturelle Ereignisse oder Mundart auf der Bühne gesprochen oder im Alltag, das wäre was für den Grundfunk. Und da finden sich die Menschen auch wieder. Und es ist im Prinzip auch eine Vermittlung des Heimatgefühls. Denn die Welt dreht sich immer schneller. Und ich glaube, dass die Leute, die Menschen, die Bürger, das zu schätzen wissen, dass es einen Fernsehsender gibt, einen Grundfunk gibt, der eben zeigt, wie die Kulturen, die Traditionen Deutschlands nochmal in die Wohnzimmer oder auf die Bildschirme bringt.
Bei 7 Tage Deutschland, das Gespräch zum Podcast, hören Sie über unseren Telegram-Kanal live zu. Sie können aber auch mitreden und Fragen stellen. Und so war der Grundfunk nicht das einzige Thema, zu dem Joachim Paul befragt wurde.
Er hat vorhin was erwähnt von, die AfD möchte gerne wieder die Wehrpflicht einführen. Warum, wenn ich fragen darf?
Also ich glaube, dass es nicht so gut für unser Land ist, wenn wir eine reine Berufsarmee haben, die so eine Art Eigenleben entwickelt. Ich glaube, es war gut für unsere Bundeswehr, dass immer mal wieder Wehrpflichtige, sag jetzt mal salopp, reingespült worden sind, also Jahrgang um Jahrgang. Und sozusagen, da auch der Kontakt zur Gesellschaft ein viel stärkerer ist, wenn man mit jungen Leuten umgehen muss, die im Grunde genommen eigentlich sich gar nicht entschieden haben, Soldat zu werden. Das ist Punkt 1. Und der zweite Grund für mich ist, dass ich glaube, dass die jungen Staatsbürger zusammenkommen und auch sich mal kennenlernen, denken Sie mal an verschiedene Herkunftsregionen, verschiedene Biografien und sich dort kennenlernen und auch dann sehen, sie tragen Verantwortung, alle zusammen tragen Verantwortung, ob arm, reich, sage ich jetzt mal mit beiden Elternteilen deutsch oder quasi zugewandert oder die vorige Generation zugewandert, sie alle tragen Verantwortung für unser Staatswesen und haben sich entschlossen, es mit der Waffe in der Hand tapfer zu verteidigen. Natürlich leben wir in einer Zeit, wo jetzt die Bedrohungen scheinbar weniger stark sind als vielleicht noch zur Zeit des Kalten Krieges. Aber denken Sie an Staaten wie Israel zum Beispiel oder denken Sie an andere Staaten, da wird die Wehrpflicht sehr ernst genommen. Ich glaube, das sollten wir auch machen.
Ein großes Thema in der Diskussion, die Meinungsfreiheit. Gerade im Zusammenhang mit den öffentlich-rechtlichen Medien, die sich offensichtlich schon vor langer Zeit von der politischen Ausgewogenheit, von der Neutralität in der Berichterstattung verabschiedet haben. Zum Nachteil der Zuschauer, die mit nur einer Meinung dauerberieselt werden, wie dieser Hörer Manuel meint.
Die Menschen sind einfach nur noch gesteuert übers Fernsehen, übers Radio und haben eine vorgefertigte Meinung. Und das finde ich persönlich ganz schlimm. Also die Menschen hinterfragen nicht mehr und bilden sich selbst, sondern ja, sie lassen sich nur noch berieseln. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Ich kenne kaum Leute, die sich selbst noch informieren und sich ein Bild darüber machen und engagieren.
Zum Thema GEZ waren sich alle einig, dass die abgeschafft werden muss, was so übrigens nur die AfD in ihrem Bundestagswahlprogramm zu stehen hat.
Also zum Thema GEZ muss ich persönlich sagen, habe ich noch nie das System dahinter verstanden, weil es sich da eine riesen Blase aufgebaut hat, wo ja auch bekanntlich das Problem ist, dass die GEZ selber eine sehr große Summe davon verschluckt.
Absolut.
Viele Hörer, erneut viel Zuspruch für die AfD und insbesondere für das Programm Grundfunk bei der Diskussion auf Telegram. Am Ende des Abends das Fazit unseres Gastes.
Die Zuhörer, glaube ich, da haben wir eine ordentliche Masse hier versammelt. Die sehen, dass wir als AfD eben alle Kanäle nutzen, um unsere Botschaft an den Mann zu bringen, um im Gespräch zu bleiben, Diskussionen anzuregen und uns auch den Fragen der Bürger zu stellen. Wir wollen es eben unabhängig machen von ARD und ZDF und den normalen Medien. mit denen sollten wir ganz normal umgehen. Aber wir setzen natürlich verstärkt auf Social Media und sind da auch eine Macht im Netz. Und deswegen müssen wir es kritisch sehen, wenn diese Macht eingeschränkt wird. Und ich finde auch gut, dass wir jetzt diesen Telegram-Kanal, dass die Bundesgeschäftsstelle und unser Bundesverband diesen Telegram-Kanal aufgesetzt hat. Und unser Motto ist ja Deutschland aber normal. Und normal ist es, dass die Bürger viel mitbestimmen können, dass sie sehen, dass es eine Partei gibt, die Reformen anstößt, die unbequem ist, die nicht nur Themen auf die Agenda setzt, die den anderen Parteien peinlich oder unangenehm sind, Stichwort Einwanderung. Wir können Reformvorschläge unterbreiten, weil wir keinen Wirtschaftskonzernen verpflichtet sind. Wir sind keinen Lobbygruppen verpflichtet. Wir sind keinen Künstlergruppen verpflichtet. Wir können einfach unser Ding machen und ich hoffe, dass Sie das schätzen und würdigen und bereiten sich schon mal darauf vor, das Kreuz bei der AfD zu machen.
7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Parität, da haben doch einige tatsächlich geglaubt, das Thema hätte sich erledigt. Nachdem Links und Grün mit den entsprechenden Gesetzen vor den Verfassungsgerichten krachende Niederlagen einstecken mussten. In Thüringen und in Brandenburg gab es bereits Paritätsgesetze. In beiden Ländern wurden diese von den Richtern aber wieder kassiert. Geklagt hatte unter anderem die AfD. Mit den Gesetzen wollten Linke, Grüne, aber auch die SPD erreichen, dass bei Wahlen gleich viele Männer wie Frauen aufgestellt werden müssen. Ein schwerer Eingriff in die Parteienfreiheit, so urteilten die Richter. Und doch krabbelt die Parität jetzt so erneut aus der Versenkung, diesmal in Sachsen. Martina Joost ist da, die stellvertretende Landeschefin der AfD und uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Joost.
Hallo, ich freue mich.
Frau Joost, bei Ihnen im Land droht nun ein Gleichstellungs-, nicht zu verwechseln mit Gleichberechtigungsgesetz. Was beinhaltet das genau?
Ein Gleichstellungsgesetz, so wie es jetzt in Sachsen geplant ist, von der rot-grün-schwarzen Regierung, hat natürlich jetzt erstmal nichts zu tun mit diesem Paritätsgesetz, wie wir das in Thüringen zum Beispiel hatten. Da geht es um das Parteiengesetz. Das ist natürlich alles gekippt worden. Was in Sachsen passiert ist, wir haben nach der Landtagswahl, nach der letzten Landtagswahl 2019, die Grünen mit in der Regierung sitzen und die hatten bereits in der letzten Legislatur einen Gesetzentwurf für ein Gleichstellungsgesetz eingebracht, was damals noch abgelehnt worden ist, aber jetzt natürlich im Koalitionsvertrag versprochen worden ist und es wird auch kommen. Und man muss in Sachsen sich die Struktur einfach anschauen. Wir haben eine grüne Justizministerin, die jetzt diese ganze Gleichstellungsabteilung übernommen hat aus dem Gesundheitsministerium und dafür eine eigene Abteilung aufgemacht hat mit einem enormen Personalaufbau und natürlich auch mit den entsprechenden Haushaltstiteln. Und Struktur und Geldaufbau, da wird eine Menge Geld dafür ausgegeben.
Frau Joost, erklären Sie doch ganz kurz den Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung. Von den Medien werden beide Begriffe ja gerne wild durcheinander benutzt.
Gleichstellung ist eigentlich ein schon lange existierender Begriff des Feminismus, und wir kennen ja auch den Begriff Gender Mainstreaming, es ist also eine politische Methode, also nicht in der Bevölkerung entstanden, sondern durch NGOs, durch EU, durch viele Organisationen, eine geförderte Politikmethode, die weit, weit über die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hinausgeht. Es geht hier um Identitäts- und Geschlechterpolitik und das kann man auch sehr gut an diesen Entwürfen und an haushaltspolitischen Titeln kann man erkennen, dass es eben überhaupt gar nichts mit der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau zu tun hat. Hier soll ideologisch die Geschlechter dekonstruiert werden. Also das ist erstmal so das Ziel dieser ganzen Geschichte.
Im Endeffekt läuft das, was Rot, Links und Grün sich da erträumen, ja immer auf eine Quote hinaus. Der Anteil der Frauen soll erzwungen werden. Im Parlament, im Aufsichtsrat, im Rundfunkrat oder wo auch immer. Dem setzen Sie in Sachsen eine ganze Kampagne entgegen. Die trägt den Titel Qualität ohne Quote. Was genau macht die Kampagne und was wollen Sie im Endeffekt damit erreichen?
Also die Kampagne ist langfristig angelegt. Wir haben in Sachsen damit unseren Bundestagswahlkampf begonnen, weil wir denken, dass wir erstmal, und das mache ich schon seit einigen Jahren, dass wir dieses Bild, was durch die Mainstream-Medien vermittelt worden ist und natürlich auch durch die entsprechenden Vereine und Organisationen der Linken, dass die AfD die Frau an den Herd zurückbringen will. Und wenn Sie heute jeden fragen, AfD und Frauenpolitik, ploppt bei jedem das erstmal im Kopf auf, und damit müssen wir zuerst mal aufräumen.
Die Kampagne heißt, ich habe schon gesagt, Qualität ohne Quote. Lädt die Kampagne auch zum Mitmachen ein? Was kann denn jeder Einzelne tun? Wie kann jeder Einzelne, ob Mitglied der Partei oder auch nicht, sich bei dieser Kampagne einbringen?
Also der erste Schritt wäre, und das wäre natürlich schon ein Gewinn, dass sich Leute mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben ja auch eine Webseite dazu, die genauso heißt. Und dass wir Frauen dafür sensibilisieren, dass unter diesem Quotenzwang, dass wir das grundsätzlich ablehnen, denn was hier betrieben wird, ist eine Spaltung auch, weil wir hier eine Geschlechteridentitätspolitik machen. Das brauchen wir nicht. Unsere Frauen brauchen die Anleitung und die Unterstützung des Staates nicht, um in bestimmte Positionen zu kommen. Das wäre ein falsches Bild und es würde Frauen als Opfer unserer Gesellschaft darstellen. Das glaube ich nicht, dass Frauen bei uns in diese Opferrolle und dann von staatlicher Unterstützung abhängig gemachte Opfer sein sollten. Das vermittelt dieses Bild und dem müssen wir entgegentreten.
Sagt Martina Joost, stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Sachsen in 7 Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Frau Joost, vielen Dank, und den Link zu der Internetseite für diese Kampagne stellen wir natürlich auch für alle in die Beschreibung dieses Podcasts. Einen Gruß nach Sachsen.
Ich bedanke mich.
7 Tage Deutschland, das war unser Podcast für diese Woche. Über alles, was sonst noch passiert in unserem Land, halten wir Sie auf all unseren Kanälen auf dem Laufenden. Bei Facebook, bei Telegram und auf afdkompakt.de. Überall dort lassen wir für Sie noch einmal diese Woche der Meinungsfreiheit Revue passieren. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen eine AfD-TV-Diskussion zum Thema Meinungsfreiheit und Digitalisierung empfehlen. Unter anderem mit der digitalpolitischen Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion Joanna Kotar und dem AfD-Medienpolitiker Joachim Paul aus Rheinland-Pfalz. Das Video dazu sehen Sie in den kommenden Tagen auf unserem AfD-Kanal bei YouTube. Wir informieren rund um die Uhr und in 7 Tagen sind wir wieder da mit einem neuen Podcast. Ich bin Detlef Friehe für heute. Dankeschön fürs Zuhören und eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.